Berger. Guten Abend. Bundeskanzler Merz kommt am Donnerstag in Washington mit US-Präsident Trump zusammen. Es ist das erste persönliche Treffen der beiden. Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik.
Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Ebenfalls auf der Tagesordnung wird der Zollstreit mit den USA stehen. Das verhandelt allerdings vorrangig die EU-Kommission.
Die radikal-islamische Hamas hat einem zentralen Punkt des US-Waffenruheplans offenbar zugestimmt. Wie die Terrororganisation mitgeteilt hat, ist sie bereits 10 weitere Geiseln freizulassen. Außerdem sollen 18 Leichen an Israel übergeben werden. Voraussetzung sei, dass Israel im Gegenzug eine Reihe palästinensischer Gefangenen gehen lasse. Von der israelischen Regierung gab es darauf zunächst keine Reaktion. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs auf ein Wohnhaus in der Nähe von Düsseldorf sind 2 Menschen ums Leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine 71-jährige Pilotin und eine 84-jährige Hausbewohnerin. Grund für den Absturz könnte ein Motorschaden gewesen sein. Kurz vor dem Unglück hatte die Pilotin dem Tower technische Probleme gemeldet. In Berlin-Lichtenberg haben mehrere Personen ein leerstehendes Gebäude in der Rusche-Straße besetzt. Wie eine Polizeisprecherin dem RBB bestätigt hat, wurden einige von ihnen herausgebracht und festgenommen. Katharina Trümper, RBB 24.
Die Aktion richtet sich nach Aussagen der Besetzer gegen Kürzungen des Senats bei sozialen und kulturellen Einrichtungen. Auch dürfe es nicht sein, dass immer mehr Wohn- und Gemeinschaftsräume in Büros umgewandelt werden. Vor dem Gebäude in der Ruschestraße gab es zudem eine Kundgebung gegen Leerstand mit etwa 40 Personen. Die Polizei ist mit 190 Kräften im Einsatz, auch Hunde sind dabei.
In Rheinsberg in Ostprignitz-Ruppin haben sich hunderte Menschen an einem Demonstrationszug zum Christopher Street Day beteiligt. Die Polizei spricht von rund 500 Teilnehmenden, RBB-Reporter von bis zu 1000. Die Veranstalter wollten damit ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Toleranz setzen. Tennisprofi Alexander Zverev steht im Achtelfinale der French Open. Der Hamburger hat sein Drittrundenspiel gegen den Italiener Flavio Cobolli glatt in 3 Sätzen gewonnen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter nachts wechselnd bewölkt, Tiefstwerte zwischen 16 und 13 Grad. Morgen wechselhaft mit teils kräftigen Schauern oder Gewittern, örtlich auch unwetterartig. Bei 23 bis 29 Grad ist es schwül warm. Die Zeit 20.03 Uhr.
ARD Oper.
Dazu begrüßt sie Friederike Westerhaus. Schönen guten Abend. Aus guten Intentionen erwachsen unentschuldbare Taten. Das könnte die Überschrift sein zur Oper Jenufer von Leoš Janáček. Im Zentrum steht eine Frau, die von ihrem alkoholsüchtigen Liebhaber geschwängert wird und deren Stiefmutter dafür sorgen will, dass dieser Frau nicht dasselbe passiert wie einst ihr selbst. Und dann verlaufen die Dinge anders als geplant. Eine Oper über Scham und Untreue, über Schuld und Vergebung. Janáčeks Oper hören Sie heute in einer aktuellen Aufnahme aus dem Royal Opera House Covent Garden in London mit der amerikanischen Sopranistin Corinne Winters in der Titelpartie, der finnischen Sopranistin Carita Mattila als Küsterin und am Pult der Tscheche Jakob Ruscha, designierter Music Director des Royal Opera House. ARD Oper kommt heute von NDR Kultur zu Ihnen. Die Kollegen von der BBC haben mit den Mitwirkenden gesprochen und den Dirigenten gefragt, was ihn besonders an Janáček reizt.
Well, I think it's the authenticity and how directly.
Ich denke, es ist die Authentizität, wie diese Musik mit den Herzen der Menschen kommuniziert. Janáček hatte das Ziel, etwas zu erschaffen, das eine absolut direkte Wirkung hat und jeden, der ein offenes Herz und einen offenen Geist hat, ganz unmittelbar anspricht. Und er wollte jede Art von künstlicher Barriere vermeiden zwischen dem, was er kommuniziert, und dem, was bei den Menschen ankommt. Ich glaube nicht, dass es viele andere Stücke im Opernrepertoire gibt, die genauso aufrichtig und ehrlich, genauso direkt und regional authentisch sind und dabei doch universell in ihrer Sprache.
Universally communicative, you know.
Der Dirigent Jakob Ruscha. Die Handlung der Oper spielt in einem mährischen Dorf. Die Familiengeschichten der Dorfbewohner sind eng miteinander verwoben. Da sind die Stiefbrüder Latza Klemen und Steva Burja. Sie leben in der Mühle bei Stevas Großmutter, der alten Burja. Jenufa ist eine Cousine von Steva. Ihre leibliche Mutter ist kurz nach der Geburt gestorben. Ihr Vater, Trinker und Spieler, hat dann die Küsterin geheiratet. Als er tot war, hat die Küsterin Jenufa wie ihr eigenes Kind großgezogen, unterstützt von Latza. Der ist heimlich in Jenufa verliebt, wird dann aber zum Militär eingezogen und stellt bei seiner Rückkehr fest, dass sich Jenufa in Steva verliebt hat. Jenufa sticht heraus aus der Dorfgemeinschaft. Wie andere Opernheldinnen bei Janáček auch, scheint sie nicht in ihr Umfeld zu passen.
These women see the world in many different shades, whereas the people around them often see in black and white.
Diese Frauen sehen die Welt in vielen verschiedenen Schattierungen, während die Menschen um sie herum oft nur schwarz und weiß sehen. Und ich denke, das sieht man definitiv in Jenufa und auch in ihrer Musik. Sie hat alles, von unglaublich schönen Klanglandschaften bis hin zu sehr starken Rhythmen, sehr wehmütigen Melodien. Wir sehen also eine Frau mit vielen Gesichtern, aber auch eine Frau, die einen Hang zur Flucht hat und unbedingt sehen will, was es sonst noch gibt da draußen.
Die Sopranistin Corinne Winters, sie singt die Jenufa. Jenufa ist schwanger von Steva. Der weiß das und er weiß auch, dass eine Hochzeit mit ihm Jenufas Zukunft retten kann. Aber er lässt auf sich warten und betrinkt sich lieber erstmal, als er erfährt, dass er nicht zum Militär muss. Die Küsterin verbietet die Hochzeit. Zu sehr erinnert Steva sie an ihren eigenen Mann, den Trinker. Und sie entscheidet, Steva soll sich ein Jahr lang nicht betrinken, erst dann kann er Jenufa zur Frau nehmen. Die Küsterin versucht, Jenufa also zu schützen. Von der Schwangerschaft weiß sie nichts. Wie die beiden Frauen zueinander stehen, beschreiben Corinne Winters und Carita Mattila, die die Küsterin singt.
She loves Jenufa as a mother.
Sie liebt Jenufa als Mutter, aufgrund ihrer sehr tragischen Vergangenheit und ihrer eigenen Geschichte. Da ist so viel Angst und Voraussicht. Und sie befürchtet, dass Jenufa die gleichen schrecklichen Dinge widerfahren könnten wie ihr selbst.
As happened to herself.
From Jenufa's side, she wants to make her proud and
Jenufa möchte die Küsterin stolz machen und ihr das Gefühl geben, dass sie etwas erreicht hat. Diese Kombination aus dem Wunsch, den Menschen zu gefallen und Gutes zu tun und andererseits einer schwer verletzten, traumatisierten Mutter schafft also auf beiden Seiten eine Atmosphäre der Angst, auch wenn tief im Inneren viel Liebe vorhanden ist.
Fear from both sides, even though there's a lot of love deep down.
Jenufa ist natürlich aufgewühlt und alarmiert nach dem Verbot der Küsterin. Und sie will sich von Steva versichern lassen, dass er ihr treu bleibt. Der macht ihr Komplimente, er werde sie niemals verlassen, schon ihrer Apfelwangen wegen. Latza hat alles heimlich mit angehört und konfrontiert Jenufa. Sie soll zugeben, dass Steva ihr nicht gut tut. Die beiden geraten in Streit und Latza verletzt ihre Wange mit einem Messer. Hören Sie in den wichtigsten Rollen als Jenufa Corinne Winters, die Küsterin Burja Carita Mattila, Steva Burja Thomas Atkins, Latza Klemen Nikki Spence, die alte Burja Hannah Schwarz, der Altgesell James Cleverton. Außerdem mit dabei der Chor und das Orchester des Royal Opera House Covent Garden. Die Leitung hat Jakob Ruscher. Eine Aufnahme vom 1. Februar 2025 aus dem Royal Opera House Covent Garden, der erste Akt aus Leos Janáčeks Jenufa.
Thank you. Thank you. Если одне спрясенье отведли, буде посвадбе, буде посвадбе. Если не отведли, подкалцем поселака, едиш отведено все увсюди девет. Ах, Штеване, Штеване, не отведли, не отведли, не отведли, не отведли, не отведли, не
Ionic qui sendostal. O dei etnei. Sonne haete. Vi larvi saizi. Vi larvi saizi. Tumate. Tumate. Zahrejte tu jenuvčin. Daleko široko dotjek novih zangu.
Daleko široko dotjek novih zangu. Sali ja nam među se za ničo hajku. Daleko široko dotjek novih zangu. Sali ja nam među se za ničo hajku.
Comme c'est mal, il s'est Pracht.
Stognat, lepszy než ty. Sestro,
Хлебу у подлата вонничка.
Überströmt steht Jenufa da, ihre Wangen von einem Messer zerschnitten. Latza hat sie verletzt, er ist eifersüchtig, weil Jenufa Gefühle für seinen Stiefbruder Steva hat. Dass sie von Steva schwanger ist, das ist bisher geheim. Das war der erste Akt aus Leos Janáčeks Oper Jenufa, aufgenommen im Royal Opera House Covent Garden am 1. Februar. Es singen Jenufa, Corinne Winters, die Küsterin Burja, Carita Matila, Steva Burja, Thomas Atkins, Latza Klemen, Nikki Spence, die alte Burja, Hannah Schwarz, der Altgesell James Cleverton, Jakob Ruscher steht am Pult. Mit Jenufa hat Janáček seinen Durchbruch erlebt. Die Uraufführung war 1904 in Brünn, aber er hat die Oper auch überarbeitet. Darüber haben die Kollegen von der BBC mit Jakob Ruscher gesprochen.
For me, it's very important to say, he himself wanted to change a lot of what he had composed.
Mir ist es wichtig zu sagen, dass er selbst viel von dem, was er komponiert hat, ändern wollte. Insbesondere bei Yennefer. Da haben wir zwei verschiedene Versionen, sozusagen zwei gedruckte. Die Brünner Version und die Prager Version, 1908 und 1916. Und sie unterscheiden sich in dem Aspekt der Authentizität. Die spätere Prager Fassung ist eine, bei der die ursprünglichen Absichten des Komponisten in gewissem Maße verändert wurden. Aber wir wissen inzwischen durch Nachforschungen, dass Janáček sehr selbstkritisch war. Was ich hier also tue, ist der Versuch, seinen Absichten so nahe wie möglich zu kommen und an einige seiner ursprünglichen Gedanken anzuknüpfen, insbesondere was die Dynamik auf der Bühne angeht. Es gibt viele Kürzungen, die zum Teil als traditionell und von einigen meiner Vorgängern sogar als falsch angesehen wurden, weil sie dachten, Janáček sei dazu gezwungen worden, sie zu machen. Aber eigentlich bin ich mir so gut wie sicher, dass er sie tatsächlich wollte. Ein Beispiel dafür ist die Arie der Künstlerin im ersten Akt. Die wurde in unserer Inszenierung auf meinen Wunsch hin gestrichen, weil wir absolut sicher sind, dass Janáček nie wieder wollte, dass dieses Musikstück aufgeführt wird. Er hat sogar die Seiten der Partitur so fest zusammengeklebt, dass niemand das Stück aufschlagen konnte. Und ich finde es falsch, dem Wunsch einiger Musikwissenschaftler zu folgen, ausgerechnet das zu entdecken, was Janáček gar nicht entdeckt haben wollte. Also ja, wenn Sie mich fragen, machen wir viele Schnitte und diese Schnitte entsprechen eigentlich seinen Wünschen.
Die Musik beginnt mit dem Geräusch eines Mühlrads. Das bleibt weiterhin wichtig. Wofür steht das?
That's right. And not just the sound of the mill is crucial, but it's a symbol for something. Of course.
Das ist richtig. Und nicht nur der Klang der Mühle ist entscheidend, sondern sie ist ein Symbol für etwas. Natürlich stellt sie die Situation dar. Wir befinden uns also in einem Dorf, in dem die Mühle eine wichtige Rolle spielt, auch in der Familiengeschichte. Das Mühlrad steht aber auch für die Vorstellung von einer gewissen Unausweichlichkeit der zeitlichen Abläufe und einer Unvermeidbarkeit der moralischen Vorstellungen der lokalen Gesellschaft. Diese ständige Bewegung eines Rades, das so rattert, wie die Sekunden oder Minuten und Stunden eines Tages rattern können, das verleiht der ganzen Situation zu Beginn der Oper eine besondere Brisanz. Denn ich denke, grundsätzlich sprechen wir über das Thema einer Emanzipation von Yennefer. Ihre Emanzipation, wenn ich das etwas holzschnittartig sagen darf, von der Unterdrückung, der Dorfgemeinschaft und der moralischen Vorstellungen. Und ich denke, das Rad ist ein Symbol dafür. Im ersten Akt ist es also gewissermaßen omnipräsent. Und es trägt auch zu einer sehr originellen Art von Klanglandschaft bei, die Janáček hier komponiert.
Der Dirigent Jakub Ruscha. Janáček hat zu einer ganz eigenen Klangsprache gefunden und gerade seine Opern spielen dabei eine entscheidende Rolle. Helmut Peters über das Opernschaffen von Janáček und den Weg des Komponisten.
Friedrich Smetana im Jahr 1882 mit seinem Zyklus Mein Vaterland eine Art musikalisches Leitbild für den aufflammenden Nationalstolz der Böhmen und Mähren schuf, war sein Landsmann Leoš Janáček 28 Jahre alt. Zu dieser Zeit stand Janáček als Musik- und Gesangslehrer in Brünn noch ziemlich am Anfang seiner Laufbahn. Jahrzehntelang sollte er das Unterrichten am Lehrerseminar und an der Orgelschule daraufhin beibehalten, auch dann noch, als er mit seinen so frappierend neuen Werken, vor allem einigen seiner Opern, immer erfolgreicher wurde. Von Leoš Janáčeks insgesamt 9 Opern gehören Yennefer, Katja Kabanova und das schlaue Füchslein heute zu den bekanntesten. Aber auch die Spätwerke, die Opern Die Sache Makropoulos und Aus einem Totenhaus werden inzwischen immer häufiger inszeniert und sind ein wichtiger Bestandteil der Janáček-Renaissance. Tatsächlich besann man sich erst relativ spät auf die immense Bedeutung dieses Komponisten für die Moderne. In den 1950er und 60er Jahren sei Gustav Mahler der Erste gewesen, der rehabilitiert wurde, sagte einmal der Dirigent Gerd Albrecht. Dann arbeitete man die zweite Wiener Schule auf und danach sehr zögerlich das Schaffen Janáčeks. Nicht allein die neuen Opern, die Lieder und die übrigen Vokalwerke sind exemplarisch für Leos Janáčeks berühmte Theorie der Sprachmelodie. Auch die Instrumentalwerke sind von diesem stilistischen Merkmal, bei dem Melodie und Rhythmus aus der Umgangssprache entwickelt werden, zutiefst durchdrungen. Janáček sagte selbst einmal:
Die Kunst dramatischen Schreibens besteht in der Komposition einer melodischen Kurve, die plötzlich, wie durch Zauberei, ein menschliches Wesen in einer fest umrissenen Phase seiner Existenz enthüllt.
Tatsächlich spielte für Janáček die Melodie einer Sprache, auch einer Sprache, die er gar nicht verstand, eine noch viel größere Rolle als die Bedeutung der Worte.
Wenn mich jemand ansprach, habe ich seine Worte vielleicht nicht verstanden, aber den Tonfall. Sprachmelodien sind der Ausdruck des Gesamtzustandes des Organismus und aller Phasen der geistigen Tätigkeit, aus welcher sie hervorgehen. Sie zeigen uns den blöden und den vernünftigen Menschen, den schläfrigen und den geweckten. Sprachmelodien sind meine Fensterchen in die Seele.
Und doch war es die tschechische Sprache, die tschechische Folklore und die tschechische Kultur, die den erklärten Nationalisten Leoš Janáček Zeit seines Lebens antrieb. Janáček entwickelte eine solche Abneigung vor allem gegen das Deutsche, dass er es vermied, die Sprache zu sprechen, obwohl das Deutsche im ausgehenden 19. Jahrhundert eine übliche Umgangssprache in seiner Heimat war. Einer Anekdote zufolge soll Janáček sogar einmal die Straßenbahn verschmäht haben und zu Fuß gegangen sein, weil die Haltestellennamen allesamt deutschsprachig waren. Von der unmittelbaren Kraft und der frappierenden Direktheit seiner Musik waren schon Leoš Janáčeks frühe Oper Šárka von 1888 und die romantische Oper Der Anfang eines Romans aus dem Jahr 1894 beseelt. Auch die dreiaktige durchkomponierte Oper Jenufa nach dem Schauspiel Ihre Ziehtochter von Gabriela Preissowa stammt aus den 1890er Jahren. Janáček widmete das Werk seiner 1903 verstorbenen Tochter Olga. Geht es in Jenufa doch auch um den Tod, hier aber um den gewaltsamen Tod eines Kindes. Jenufa, die Ziehtochter einer Küsterin irgendwo auf dem Lande, empfängt ein Kind des unzuverlässigen Steva. Ohne von diesem Kind zu wissen, buhlt auch Stevas Ziehbruder Java um die schöne Jenufa und entstellt in einem heftigen Eifersuchtsausbruch das Antlitz seiner Geliebten mit einem Messer. Um Jenufas Zukunft zu retten, bringt die Küsterin das Kind um. Einen vergleichbar tragischen Inhalt hat auch Janáčeks Oper Osud, zu Deutsch Schicksal, zu dem Janáček selbst das Libretto verfasste. Hier stürzen sich Frau und Tochter eines mit einer Schaffenskrise kämpfenden Komponisten in den Tod. Zu Tode kommt auch Katja Kabanova in Janáčeks gleichnamiger 1921 uraufgeführter Oper, an deren Libretto er ebenfalls selbst mitgearbeitet hat. Katja Kabanova wird von ihrer Schwiegermutter, der reichen Kaufmannswitwe Marfa, beherrscht. Die Liebe zu ihrem Mann Tichon ist ihr verloren gegangen und führt sie in die Arme eines ebenfalls Abhängigen, des jungen Boris, der aufgrund eines Testaments seinem Onkel ausnahmslos Gehorsam schuldet. Eine der persönlichsten Opern Janáčeks ist zweifellos das Schlaue Füchslein aus dem Jahr 1924. Kein geringerer als Max Brod, der berühmte Freund Franz Kafkas, hatte das deutsche Libretto dazu geschaffen. Gerade in diesem Stück wird die Sprache allerdings nicht allein semantisch eingesetzt, es geht also nicht nur um die Bedeutung des Wortes. Ihre Laute, Melismen und Rhythmen zeichnen Figurencharaktere zwar ganz bildhaft, sind aber ebenso Ausgangspunkt für Motivbildung und die raffinierte, typisch motivische Abspaltungstechnik Janáčeks. Oft sind es nur kleine Intervallsprünge, die kürzesten Sprachverläufen entlehnt sind. Im Schlauen Füchslein gehen die Tier- und die Menschenwelt ineinander über. Die von einem Förster eingefangene attraktive Füchsin dient dabei auch als Projektionsfläche für den Mann. Ganz bewusst lässt Janáček die Menschen seiner Fabel in Doppelrollen auch als Tiere auftreten, um die Parallelität der Lebensräume abzubilden. Und am Ende verhalten sich die Menschen in diesem Stück zuweilen animalischer als die Tiere. Nicht nur musikalisch, auch szenisch arbeitet Leos Janáček in seinen Opern mit völlig neuen Stilmitteln. Wie im Film sind Szenenübergänge oft ungewöhnlich hart, ja erfolgen manchmal ganz unvermittelt. Und dieses krasse Umschalten findet sich natürlich auch in der Musik. Auf kleinstem Raum passiert unglaublich viel. Mal klingt die Musik melodiös, fast wie eine Operette, dann wieder folkloristisch oder an der Grenze zur Tonalität mit unendlich vielen harmonischen Brüchen, fast wie in Stravinskys Le Sacre du Printemps. Die Oper empfand Leos Janáček stets als ein zentrales Schaffensfeld. In vielen seiner Kompositionen, vor allem in seinen Instrumentalwerken, verstecken sich aber auch autobiografische Bezüge. Und nicht immer kann das Geheimnis gelüftet werden, das diesen außergewöhnlichen Komponisten dabei zu einem Werk inspiriert hat.
Ist es möglich, öffentlich zu sagen, auf welche Person sich meine Motive beziehen? Hat irgendein Schriftsteller das jemals der Öffentlichkeit verraten? Bei Malern ist es kein Geheimnis, aber bei einem Komponisten?
Helmut Peters über die Opern von Leos Janáček.